wieder fliegender Wechsel. Die Choreografie ist, wir hatten heute Morgen so Punkte nebeneinander gestellt, haben das jetzt, Christina, vielen Dank dafür, einmal durchdiskutiert mit Radioleuten, die auch schon so einiges rübergeschmissen haben an die zweite Runde, weil wir jetzt diskutieren wollen mit Audiodistributoren, haben wir es mal genannt. Man könnte auch sagen, die zwischen das Publikum und die Audioveranstalter treten, in unterschiedlicher Weise. Freue mich, dass dabei ist Dr. Moritz Holzgräfe. Das muss ich ablesen. Senior Manager Government Affairs and Public Policy DACH und so weiter. Sagen Sie nachher noch was dazu. YouTube. Ich hatte früher mal gesagt Rechtsanwalt, es war kürzer. YouTube. Habe dabei Michael Moskop, Leiter Regulierung und Unternehmenskommunikation Media Broadcast GmbH zu Köln. Den muss ich nicht weiter vorstellen, weil der hat die Woche eh mit allen von uns telefoniert, also den meisten jedenfalls. Und das, aufs Thema kommen wir vielleicht noch. Und Stefan Zilch, Komma Berlin, da haben wir einfach Experte hingeschrieben.
Muss ich jetzt was sagen?
Nein, einfach ja.
So. Weil, also für den Hintergrund, als wir ursprünglich das Gespräch hatten, habe ich noch für TuneIn gearbeitet und ja, für Deutschland, oder eigentlich war ich auch der Einzige in Europa, aber früher auch bei Spotify und auch bei Acast, das ist einer der größten Podcast-Hoster, also mich immer schon mit so Audio-Themen befasst und immer auf der Distributions-/Plattform, immer Bad Guy eigentlich.
Ja, und deshalb Experte. Und ich wollte es einfach nur so flapsig anmoderieren, weil er natürlich nicht jetzt für TuneIn redet. Wir natürlich beim Fragenstellen irgendwas im Hintergrund haben, aber das muss man von der Rolle einfach auseinanderhalten. So, wo fange ich an? Mit Michael Moskop. Ich hatte ja in dieser, da wo diese Pfeile so auf und ab geklappt sind, am Ende dann die Plattformzuweisung eines DAB-Multiplexes beschrieben und auch rausgearbeitet, die suchen sich dann selbst aus, wer auf die Plattform kommt. Mal mit Landesmedienanstalt Rücksprache, mal ohne. Und dabei ist mir eingefallen, der Jörg hat das Ganze am Anfang gezeigt, als wir 1994 diese Veranstaltung hatten, gab es Rainer Müller. In der Funktion gab es sie noch. Der erzählt hat, da haben wir jetzt den Bitratenmanager. Jeder hat gesagt, was redet er jetzt daher, Bitratenmanager? Das sind Sie jetzt.
So habe ich es nie gesehen.
Ja, im Sinne von, wenn es Landesmedienanstalten machen, haben die gesetzliche Kriterien. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn aus, wer so auf die Plattform kommt?
Ich fange vielleicht mal, wo es bis 94 zurückgegangen worden ist, vielleicht mal an, um es einzusortieren. Wir sind ja Netzbetreiber bekanntlicherweise und auch Plattformbetreiber. Und wir merken bei DAB Plus, da haben wir auch angefangen, Dr. Uko, beim ersten Bundesmux. Das war quasi auch eine Einzelzuweisung. Also die Zuweisung wurde dann quasi die Auswahlentscheidung von den Medienanstalten getroffen, von den Ländern, bei den Ländern eben wie Deutschlandradio. Aber über die Jahre haben wir gemerkt, dass die Kapazitäten an Plattformen zugewiesen worden sind. Und in dieser Rolle sind wir quasi auch. Und zunehmend, im Prinzip ist die Einzelzuweisung eher der Ausnahmefall, wenn man es mal insgesamt anguckt. So, Ihre Frage, Herr Uri, wie wählen wir aus? Im Prinzip haben wir es uns einfach gemacht. Also wir sind natürlich immer gehalten zu schauen, was steht in der Ausschreibung drin, der Medienanstalt, bei der Plattform oder bei der Ausschreibung. Die Kriterien erfüllen wir natürlich und am Ende des Tages haben wir das Gesetz abgeschrieben. Also tatsächlich wählen wir aus, wie es eine Medienanstalt auch machen würde, wenn sie einzeln zuweisen würde und eine Auswahlentscheidung treffen würde. So einfach machen wir uns das. Tatsächlich haben wir ja bisher selten die Entscheidung treffen müssen. Also in der Regel gab es die Fälle, dass quasi halt freie Plätze da sind oder die kommen teilweise und dann belegen wir nach, wir schauen, wie viele Interessenten gibt es und wenn es quasi auf einen Platz einen Interessenten gibt, stellt sich die Frage nicht, spannend wird es, wenn es auf einen Platz mehr als einen Interessenten gibt. Dann müssen wir die Auswahlentscheidung treffen Und die treffen wir im Prinzip nach den Regeln des Gesetzes, Vielfaltskriterien im Prinzip. Ne? Das ist nicht anders als bei den Medienanstalten.
Spannend ist das aber schon.
Definitiv.
Ich will trotzdem ein bisschen so nach dem Selbstverständnis fragen, dass so eine Firma hat, wenn sie in so eine publizistisch relevante, ich überhöhe es mal jetzt, also in eine öffentlichkeitsrelevante Auswahlsituation kommt als privates Unternehmen. Da hat man sich da Grundsätze gegeben, hat man das diskutiert und gesagt, wir stehen als Firma so und so und machen das deshalb nach bestimmten Sachen, was ja sonst irgendwo in Medienräten, wenn es Auswahlentscheidungen gibt, halt rauf und runter diskutiert wird.
Also wir haben uns tatsächlich im vergangenen Jahr die Frage gestellt, im Rahmen einer Grundsatzdiskussion, welches Wertesystem haben wir eigentlich? Da kam auch die Frage, welche Rolle spielen wir eigentlich in der Gesellschaft? So, und da kamen wir ganz klar und auch schnell zu dem Ergebnis, natürlich, wir agieren auf Basis demokratischer Werte, also mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz. Was dann, und da geht wahrscheinlich Ihre Frage auch ein bisschen hin, wenn wir eine Auswahlentscheidung treffen dürfen oder müssen, wie treffen wir die eigentlich? Da haben wir dann teilweise vielleicht unterschiedliche Veranstalter, unterschiedliche Programme. Wie wählen wir eigentlich aus? Und da ist es tatsächlich so, das haben wir auch intensiv diskutiert, aber kam dann zum Ergebnis, dass wir eine Rollenverteilung im System haben. Auf der einen Seite sind wir das als Plattformbetreiber, auf der anderen Seite sind sie Landesmedienanstalten, die über ihre Zulassungsentscheidung schon mal die erste Werteentscheidung auch treffen. Also Rundfunkführerschein, der Begriff fiel schon mal. Wer den Rundfunkführerschein hat, also wer die Rundfunkzulassung uns vorlegt, da kommen wir zum Ergebnis, haben wir an sich gar keinen Grund, auch keine Handhabe zu sagen, den lehnen wir jetzt ab oder wir gehen in eine inhaltliche Diskussion rein. Wir haben sicherlich auch alle bei uns Meinungen, die spielen aber für diese Frage tatsächlich keine Rolle, dürfen sie wahrscheinlich auch nicht, weil umgekehrt würde uns wahrscheinlich ein Veranstalter, den wir ablehnen, würden die Frage stellen, was ist denn eure Rechtsgrundlage eigentlich? Und da haben wir keine gefunden.
Das klingt so ein bisschen, man hat sich mal zusammengesetzt und hat auch das eigene Tun rechtlich hinterfragt. Wer Stefan Zilch einen Blick wagt in diese Tune-ins und sonstige Welt, also wenn man sich die von außen so anguckt, hat man das Gefühl, das ist dort eigentlich Hauptsache alle drauf. Eine Diskussion um inhaltliche Werte. Ich habe den Namen vergessen, der Juristin diskutiert. Ich glaube, die war ganz weit weg von so einer Diskussion, die wir gerade geführt haben. Täuscht der Eindruck?
Der täuscht wahrscheinlich nicht. Aber was genau meinen Sie jetzt? Um inhaltliche Werte? Tuning selbst macht ja keine Inhalte.
Die nehmen einfach alles drauf, was kommt. Ob zugelassen, nicht zugelassen, wer anbietet, kommt drauf.
Da gibt es dann entsprechende AGB, dass die Sender natürlich, wenn sie ihre Inhalte da draufstellen, zusichern müssen, dass sie Zulassungen, Lizenzen haben und so weiter und so fort. Aber TuneIn selber beschränkt den Zugriff nicht. Nee.
Das heißt, das Ziel ist, möglichst alle draufzunehmen, die es irgendwie gibt.
Ja. Und die wollen. Und wer nicht will, kann auch runter.
Ja, Sie wissen aber, was ich frage.
Nein.
Doch. Medienintermediär, in welcher Abstufung? Mache ich ein Gesamtangebot oder mache ich kein Gesamtangebot? Das war die Frage. Und wenn Sie sagen, eigentlich wollen die alle mitnehmen, sind Sie für mich in der härteren Stufe der Regulierung. Das ist die Logik daraus.
Ja, aber ich kann ja, wie gesagt, ich bin ja kein Jurist, insofern dazu der Regulierung kann ich nichts sagen. Grundsätzlich, also TuneIn selber nimmt jeden drauf, der fragt. Die, im Prinzip sind alle drauf, die waren schon alle lange vor meiner Zeit drauf. Ich habe mit jedem Radiochef, mit dem ich gesprochen habe, der wusste nicht mehr, warum, wann und wie sein Sender auf TuneIn gelandet ist. Der meinte, das hätten wir vor 20 Jahren irgendein Praktikant gemacht. Wir haben nicht mal mehr hier unser Login und wir haben hier gar nichts mehr. So, also das war schon ganz früh, waren die schon alle da. So, also insofern, wenn es um das Thema, auf das Sie wahrscheinlich hinauskommen, hinaus wollen, ist sozusagen so Auffindbarkeit oder Sichtbarkeit. Dann ist das alles ein Thema, was jetzt schon über Algorithmen geht, über Nutzerverhalten und so weiter und so fort. Also insofern, das ist, also das wird eben, das wird algorithmisch, das ist alles personalisiert. Wenn wir hier alle vier sitzen und wir googeln die gleichen 10 Wörter, dann kriegen wir alle vier unterschiedliche Ergebnisse. Da ist auch keine garantierte Auffindbarkeit. Also insofern, also es muss da sein. Also die Auffindbarkeit ist garantiert. Der Zugang wird jetzt nicht diskriminiert. Aber im Prinzip entscheiden das die Nutzer, ne, was sie hören. Also das war ja, also das ist jetzt, was mir in der ganzen Diskussion meistens ein bisschen zu kurz kommt. Das stand auf dem letzten Slide von dem Herrn von Rimscher heute. Das Nutzerverhalten entscheidet, welche Alternative, welche Angebote man nutzen will. Ich sag mal so, ich bin nicht mehr bei TuneIn. Ich kann das mal so sagen und das ist eine positive Nachricht. Mhm. Gerne werden Plattformen so dargestellt, als haben die, ja, die haben dann ihre eigenen Interessen und die können dann selber da irgendwie was steuern und was manipulieren und was ich mir da alles schon anhören hab müssen. Die Top-Sender auf TuneIn sind identisch mit der MA. So, obwohl das ja gar nicht sein dürfte, weil das ist ja ein digitales Produkt, das heißt, es ist eigentlich ein bisschen jüngere Nutzerschaft und so weiter und so fort. Das gesamte Nutzerverhalten bis hin zu, wie viele durchschnittliche Sender höre ich, ist fast nahezu identisch mit allen Radionutzungsdaten, die ich aus der quasi alten Welt kenne. Das heißt, es ist gar nicht möglich, dass ich da irgendwie was rumdrehe, was ich damit ganz kurz und knapp sagen will. Die Leute hören auf einem Aggregator, auf einer Plattform, wie auch immer ich das nennen will, Mediator, den gleichen Krempel, den sie schon immer gehört haben. Sie hören da nichts anderes, auch wenn ich da 100.000 Radiosender drauf habe und natürlich das irgendwie so ein cooler Claim ist, man kann, ne, oh, jetzt schönes Wetter am Wochenende, jetzt hören wir uns das Ibiza Beach Radio an, macht kein Mensch. Die Leute hören ihren Sender aus Hamburg, aus München, aus Berlin und wenn da einem was nicht passt, dann den zweiten und dann hört es schon auf. Also insofern, das ist eine positive Nachricht. Das heißt, die Radiosender haben so eine starke Bindung, wenn es immer um Hörerbindung, Markenbildung, das, was natürlich auch eben schon alle so durchkam, die ist so stark, ich kann da gar nicht dran rütteln. Da kann ich, selbst wenn Sie jetzt kommen und sagen, oh, ich habe mir hier so einen kleinen Radiosender gebaut, Radio Ori, können Sie mir den nicht mal hier überall auf die Startseite und so weiter raufprogrammieren? Nee, ja, kann ich machen, das wird aber nichts ändern.
Schade, aber in unserem Ping-Pong, womit ich ja sehr viel Freude habe, ich übersetze Ihre positive Nachricht mal. Hallo Juristen, eure komische Auffindbarkeitsregeln im Medienstaatsvertrag ist alles Humpe, die Leute machen eh was anderes.
Korrekt. Also es ist, als mir das erste Mal jemand vom VNet vor mehreren Jahren das Public Value-Ding erklärt hat, habe ich gedacht, der macht einen Scherz. Ich habe dann geantwortet, wie er sich das vorstellt, sollen jetzt alle digitalen Plattformen, sollen die so kleine Krönchen über die Senderlogos so drüber bauen, so wer Public Value hat und wer nicht. Also immer unter uns. Ich bin nicht grundsätzlich gegen jede Regulierung, aber das sind Sachen, die sind meistens 20 Jahre zu spät. Das hätte in so einer Portalwelt noch funktioniert, wo statische Inhalte stehen, sozusagen, die immer gleich sind, die nicht personalisiert ist, wo ich keine Algorithmen habe, nicht auf mein Nutzerverhalten angepasst, nicht auf meinen Ort angepasst. Da hätte sowas vielleicht vor 20 Jahren hätte man sowas noch machen können auf so einem Portal. Heutzutage schon nicht mehr, mit KI schon gar nicht mehr. Also wie soll das gehen?
Das ist das Schöne einfach, wenn man als Jurist mit Leuten, die aus der Praxis irgendwas machen, diskutiert. Man redet immer über andere Zeiträume und andere Grundverständnisse. Vielleicht kommen wir darauf zurück, auch gerne auf Fragen aus dem Publikum. Ich wollte Herrn Dr. Holzgräfe jetzt nicht zu lange als Zaungast sitzen lassen und frage mich, warum sitzt er eigentlich da? Von YouTube, also irgendwas mit Bild. Und wir haben auch vorhin schon gehört, er macht auch irgendwas mit Podcasts und er verdient da und da gibt es auch, sagt Herr Kouchois.
Ich habe ein Portemonnaie nicht dabei, aber ich muss gucken, ob ich was verdiene. Ja.
Nein, also die Firma. ich habe Herrn Kouchois so verstanden, da gibt es irgendwelche Gutschriften, die sind aber nicht so viel wert wie die Werbezeitvermarktung die man damit verliert. Können Sie mit den Stichworten irgendwas anfangen?
Also ich war jetzt leider bei dem Slot noch nicht da. Damit kann ich nicht ganz so viel anfangen. Wir haben eigentlich ein sehr transparentes System, wie wir unsere Creator, auch Medien, die auf YouTube aktiv sind, Klammer auf, Frau Lemke hat so einen schönen Applaus abbekommen. Wir haben auch 20 Jahre gefeiert, ja, in diesen Tagen. Vielleicht gibt es auch einen kleinen Applaus. Ja. 75 Jahre alt. Sehr gut, danke. Nein, das ist nur, um unser Team zu sammeln.
Bei 75 Jahre ARD gibt es nichts mehr. Das ist so.
Nein, sehr gut. Also wir haben da ein sehr transparentes System und wir beteiligen unsere Creator ja mit 55% der Werbeumsätze, die wir machen. Haben übrigens in den letzten drei Jahren 70 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet an die Kreativitätsbranche. Versuchen auch, dass die jeweiligen Creator immer besser Kontrolle über die Inhalte auf unserer Plattform haben. Wir haben ja die Content-ID eingeführt, dadurch eine sehr gute Möglichkeit, eine Kontrolle der Inhalte auf der Plattform zu haben, sodass ich mich entscheiden kann, auch wenn es erkannt wird, Mensch, da wird mein Inhalt hochgeladen. Auch von Dritten kann ich sagen, okay, entweder wird er runtergenommen oder ich möchte, dass das Geld, was damit verdient wird, dann zumindest zu mir fließt. Also wir versuchen da schon bestmöglich Transparenz herzustellen und B, da auch in Partnerschaften nicht anders zu fahren.
Können Sie, weil ich hatte ja versucht, so ein bisschen zu karikieren, bei YouTube denkst du jetzt nicht sofort an Podcasts, einfach mal diesen Podcast-Bereich zu beschreiben. Ja. Und weil Sie gerade mit einer sehr großen Zahl hantiert haben, die runtergebrochen, was kriegen denn so die in Deutschland, die Creator aus diesem Podcast-Bereich, um das in Verhältnis zu setzen zu den Zahlen, die Sven Tölen vorhin so genannt hat?
Ja, also wir geben auf Länderebene selten Zahlen raus, muss ich dazu sagen. Das machen wir in unregelmäßigen Abständen. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Das ist jetzt vielleicht eine etwas unbefriedigende Antwort, aber ich kann sagen, 900 Millionen Euro werden sozusagen zum BIP durch das kreative Ökosystem von YouTube beigesteuert. 25.000 Arbeitskräfte sind es. Ich kann Ihnen aber keine konkrete Zahl nennen, weil wir das nicht so aufschlüsseln pro Land. Die Frage zu den Podcasts. Also Audio ist ja etwas, was sozusagen in der Historie von YouTube immer eine extrem große Rolle gespielt hat. Also Musik war immer sehr präsent auf YouTube, zeitweise etwas weniger. Dann haben wir uns mit der GEMA schönerweise geeinigt, dann wieder etwas mehr. Es ist so, dass wir 1 Milliarde Podcast-Nutzer weltweit haben pro Monat, also die sozusagen das nutzen. Es ist allerdings nicht ganz so einfach, eine trennscharfe Aufsplittung zu machen zwischen, das ist jetzt reines Audio, das ist Audio mit Video, weil teilweise werden Videos dann einfach nur als Begleithintergrundrauschen gemacht, teilweise filmen sich die Leute beim Podcast, wenn sie sich im Interview gegenübersetzen. Unsere Erfahrung ist, es funktioniert mit Video weitaus besser, weil sich auch besser noch verankert, dass die Inhalte sozusagen rezipiert werden. Und vielleicht so ein, zwei Beispiele, das sind in Deutschland so Hotel Matze oder Jung und Naiv, das hat zum Beispiel über 500.000 Abonnenten, also das gibt es da auch einzelne Creator, die da sehr erfolgreich sind.
Ich traue mich die Frage ja gar nicht so unbefangen jetzt zu stellen, nach dem Herr Zilch, das jetzt so gesagt hat, was halten Sie von dem Public-Value-Verfahren? Und von den Listen.
Gut, also wir sind ja Medienintermediär, um es da etwas einfacher zu machen. Das gilt ja erstmal für Benutzeroberflächen. Ich weiß aber, damit lassen Sie mich jetzt wahrscheinlich nicht davon kommen. Es gibt ja, mir ist bewusst, Debatten gibt es ja auch. Es wird ja auch über die AVMD derzeit diskutiert. Übrigens musste ich ein bisschen schmunzeln, als Herr Grasmück gesagt hat, die großen Plattformen seien nicht reguliert. Also DMA, DSA, DSM-Richtlinie, AI-Act, also da, um nur auf die europäischen Regulierungen einzugehen. Aber die Frage ist Public Value. Also ich glaube, da muss man wirklich differenzieren, wie eine Plattform funktioniert, also oder wie wir eben eine Video-Sharing-Plattform. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt auf unseren Inhalten. Ich glaube, das muss man voranschicken, unabhängig vom Public Value oder nicht. Unser Algorithmus funktioniert ja so, dass er bereits von sich aus qualitativ hochwertige Inhalte höher rankt und sozusagen auch mehr anzeigt. Da habe ich eine ganz interessante Zahl vor der Wahl waren 75% der wahlbezogenen Empfehlungen exklusive der abonnierten Channels sozusagen qualitativ hochwertige Inhalte, die sozusagen in dem Raster von YouTube sozusagen hochwertige Inhalte sind, dann zum Beispiel große Newsbrands und so weiter, also basierten darauf. Also wenn es um sensible Inhalte geht, Nachrichten, Health-Daten und so weiter, dann ist es in der Tat so, dass diese qualitativen, hochwertigen Quellen, wie wir das nennen, eben dann besonders hoch gerankt werden. Ganz konkret zu der Frage, sollte eine Plattform wie YouTube sich diesem Public-Value-Gedanken anschließen? Da gibt es, glaube ich, einerseits materielle Argumente dagegen, formelle und praktische. Ich fange mit dem Formellen an. Wir sind eben, wie gesagt, wir hosten Inhalte, wir haben keine redaktionelle Hoheit über sie. Insofern passt dieser Grundgedanke, glaube ich, nicht. Materiell, oder erst vielleicht mal praktisch, jede Minute werden 500 Stunden Video bei YouTube hochgeladen. Das sprengt allein schon, glaube ich, den Rahmen, wie man da ein entsprechendes Cluster einführt, und dass wir von der redaktionellen Verantwortung da nicht sprechen können, glaube ich, erübrigt sich das zu sagen. Und jetzt nochmal materiell oder teleologisch. Es ist so, dass die Inhalte auf YouTube teilweise eben insbesondere auch Inhalte betreffen, die nischig sind, die eine spezifische Zielgruppe haben, die eine spitze Zielgruppe haben. Das ist ein wenig, glaube ich, dann kontradiktorisch zu diesem Public-Value-Prinzip als solchem. Und ich glaube, es sind 320 Medien exklusive der Öffentlich-Rechtlichen, die mittlerweile Public-Value-Status haben. Selbst bei den 320 habe ich zwei Thesen. Der erste ist, ich glaube, selbst in den 320 und auch exklusiv von den 320 gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Qualitäten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und selbst bei 320 Angeboten, glaube ich, ist irgendwann der Nutzer selbst da ein Stück weit überfordert, sich da überhaupt noch zurechtzufinden.
Ja, wobei es ja regionale, aber...
Darf ich da noch mal was dazu sagen zu dem Thema?
Ich wollte nur das sagen, das sieht jetzt aus wie ein Käseigel, aber reden Sie, mit dem überall ein Fähnchen steckt, aber reden Sie.
Also, ich sage das immer nur so aus der Nutzersicht oder aus so ein bisschen, ne, Draufblick. Wenn ich immer höre, so Auffindbarkeit und Sichtbarkeit, das ist vollkommen klar, dass jedem Angebot, jedem, ne, Medium da der Zugang offen sein muss. Es klingt aber manchmal eher so ein bisschen, wir hätten wieder garantiert, dass die ersten 6 Tasten im Radio mit unseren Sendern belegt wären, so wie das früher mal war. So, als das alles noch so Kleinstaaterei und jeder hatte so irgendwie so seinen Sicherheitszaun drumherum. Das gibt es nicht mehr. Und die Herausforderung für mich, wenn ich ein sozusagen Radiomacher wäre, ist es ja eigentlich eher umgekehrt, mich nicht darauf auszuruhen, sondern ich kann nur dann bestehen, wenn ich mein Produkt, meine Inhalte und damit meine Marke so auflade und so gut mache, dass jeder überall sucht und finden kann. So, also insofern, mich auf etwas auszuruhen, so, ach, ich kann mir sicher sein, da bin ich auf jeden Fall, da stehe ich auf jeden Fall irgendwo prominent, bin ich da sichtbar, egal was ich für einen Quatsch abliefer als Programm, wird mir nicht weiterhelfen in einer digital komplett geöffneten Welt mit einem 100.000-fachen Wettbewerb, wie es ihn im terrestrischen Zeitalter gab, sondern ich muss eigentlich von der Denke her zumindest mich davon verabschieden, dass mir irgendwas zugesichert wird, sondern ich muss so gut sein, dass man danach sucht und dass man das findet. Ich musste gerade ein Abo abschließen für einen Streamingdienst, weil meine Freundin eine einzige Serie gucken wollte, wo die alle auf so einem Hotel, auf so einer Insel irgendwie eingeschlossen sind. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. So. Hm? Ja, ja. Also insofern, da ist auch der Inhalt, ich kannte den nicht mal, der ist nicht auffindbar oder irgendwas, sondern der Inhalt ist so gut gemacht, dass ich aktiv danach suche und für einen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, also für einen Streamingdienst ein Abo abschließen muss wegen einem Inhalt. Und wenn ich so rangehe als Medienmacher, dann muss ich mich im Zweifel gar nicht auf Regulierung und so weiter verlassen. Ne? Also natürlich, wie gesagt, Level Playing Field ist alles richtig, alles, was da heute gesagt wurde. Aber ich muss eigentlich aggressiver denken.
Hm. Ja, klar.
Ich finde Ihren Ansatz super, aber ich glaube, er setzt eben schon etwas voraus. Nämlich, Sie haben gerade erfreulicherweise noch gesagt, der Zugang muss gesichert sein. Und tatsächlich, ich glaube, mit dieser Public-Value-Satzung, der dahin, also ob das in der Praxis funktioniert und sinnvoll ist, Wir sind da noch lange nicht am Ende. Also ich kann mal sagen, so im TV-Bereich, da ist da genau auf manchen Smart-TV-Plattformen, Oberflächen, ist da tatsächlich so ein Public-Value-Kachel. Und ich weiß von vielen Menschen, dass die überhaupt nicht die aufmachen würden und dahinter irgendwas Öffentlich-Rechtliches oder sonst irgendwas vermuten würden. Aber um ihre aggressive, nutzerorientierte Vorgehensweise überhaupt zu einem Erfolg werden lassen zu können, muss zum einen gesichert sein, dass sie Zugang haben zur Plattform und dass sie, wie Sie schon gesagt haben, wenn man sie sucht, auch findbar sind. Und das ist ja das, was wir auch mit der Plattformregulierung unbedingt sicherstellen wollen, dass ein Nutzer, der nur eine durchschnittliche Freude daran hat, irgendwelche Plattformen zu durchsuchen, relativ schnell das Attraktive findet. Weil sonst kann es nämlich auch passieren, und ich sag mal Radio, selbst wenn ich sozialisiert worden bin, noch mit meinem Radio und die Bindung habe, wo das bei den Jüngeren auch schon wieder schwieriger wird, wenn wir nicht mehr so viel mit Radio zu tun haben, sondern eher mit Audioinhalten, dazu muss ja sichergestellt sein, dass die tatsächlich findbar ist, weil sonst sagen nämlich die Leute nach kurzer Zeit, oh, das ist mir echt zu mühsam, jetzt schaue ich halt oder höre halt doch was anderes. Deswegen wollte ich nur den kleinen Einwand, ganz ohne Regulierung geht es vielleicht doch nicht.
Nein, das ist vollkommen richtig. Es wird nur immer so unterstellt, als hätte das Unternehmen kein Interesse daran. Wenn Sie an einem bestimmten Inhalt Interesse haben und den einmal suchen, dann wird Ihnen das Unternehmen jedes Mal wieder einen ähnlichen Inhalt zeigen, weil das Unternehmen will, dass Sie da draufklicken, weil Sie dann nämlich mehr Geld verdienen. Wenn ich auf YouTube, ich bin ein riesen Basketball-Fan, so jetzt kommen die NBA-Playoffs, die laufen 3 Uhr nachts, die kann ich nicht gucken. Ich kriege jeden Morgen sofort irgendwie die Streams und die Zusammenfassung, die Ergebnisse und sehe ich nur noch Basketball auf YouTube, also so ein bisschen fehlt mir da irgendwie der Ausknopf. Also insofern, weil eben die Plattform selber ein Interesse haben, ist es im Gegenteil, so die Auffindbarkeit wird fast zu hoch, das ist dieser Rabbit Hole Effekt in sozialen Netzwerken, dass ich zu viel vom Gleichen bekomme, weil die Plattform dann einmal merkt, so hoppla, da interessiert er sich für irgendein Thema, damit bombardieren wir den jetzt richtig, weil wir wissen, er klickt eher da drauf. Da wünsche ich mir manchmal eben tatsächlich eher den Reset-Button, um es mal wieder, wie wäre das, wenn nichts mit Algorithmen oder irgendwie gesteuert wird. Also insofern, Sie haben schon recht, der Zugang, man muss alles finden, alles richtig, aber danach entscheiden eben ganz oft die Nutzer und die Unternehmen, weil sie Geld verdienen wollen es dem Nutzer so leicht wie möglich machen. Als Spotify, ich war ja auch mal bei Spotify angefangen hat, war das eine Musiksuchmaschine. Das war das schlimmste Produkt, was man sich vorstellen kann. Spotify wurde erst groß, als sie Musik in Playlisten gebaut haben und es dem Nutzer so leicht wie möglich gemacht haben, Musik zu hören. Vorher eine Suchmaschine ist das Schlimmste, was es gibt, weil die Leute gar nicht wissen, was sie genau suchen. So, also insofern alle, und Google hat ja selber immer gesagt, wir wollen keine Suchmaschine sein, sondern wir wollen den Leuten präsentieren, was sie noch gar nicht wussten, was sie gesucht haben. Also insofern, ne, also das ist der Sinn der Unternehmen, das so leicht zugänglich wie möglich zu machen, weil sie ja Geld verdienen wollen.
Herr Zilch, ich will, die Auffindbarkeit können wir ewig diskutieren, verlässt dann vielleicht so ein bisschen auch den Pfad unseres Themas und Sie haben das ja auch hervorragend abgebunden. Auf der einen Seite, Unternehmen wollen Geld verdienen, deshalb Algorithmen und dann sagen sie, wie blöd, nur noch Basketball, es fehlt mir der Ausknopf. Was ich natürlich auch gesellschaftlich diskutieren kann, nicht nur immer skandalisierendere, ne? Und dann sind wir in der üblichen Diskussion. Sie wollten ja noch was sagen.
Nur einen Satz wollte ich dazu sagen, den gibt es insoweit, ich kann letztlich händisch auf den Algorithmus eingreifen. Ich kann sagen, ich möchte das nicht mehr vorgeschlagen bekommen. Also das nutze ich übrigens auch das eine oder andere Mal, wenn ich zum Beispiel mal irgendeinen Link bekommen habe und der mich am Ende überhaupt nicht interessiert. Also es ist die händische Eingriff ist möglich.
Gut, jetzt machen wir die Wünsch dir was Runde, die Christina in der Runde vorhin auch hatte. Ein bisschen erweitert in dem Sinn, Sie dürfen jetzt sagen, ich will eine Regulierung oder ich will bestimmte Formen der Regulierung national, europäisch abgeschafft haben. Und dass natürlich jeder sagt, ich will keine Regulierung, die mich beeinträchtigt und die andere, ne, abgeschafft haben, versteht sich von selbst. Also so ein bisschen vielleicht auch argumentieren, warum und warum das nicht nur dem eigenen Unternehmen, sondern diesem Audio-Ökosystem insgesamt hilft. Das ist jetzt die Zusatzhürde bei diesem Thema. Herr Moskop.
Ja, wünsch dir was. Tatsächlich, wenn ich jetzt unsere Rolle als Plattformbetreiber mir angucke, da ist die Regulierung okay, ich sage es ganz offen. Das ist was, da haben wir uns dran gewöhnt, wir machen das, wir sind im engen Austausch mit den Medienanstalten, das tut nicht weh, das ist wirklich okay. Was ich mir wünschen würde, und das klang teilweise schon auch heute mal an, die Studie, die die LFM NRW in Auftrag gegeben hat, das haben Sie vielleicht gelesen, da war so die Headline, irgendwie, es gibt eine große Schieflage zwischen der Regulierung von linearen und nichtlinearen Inhalten. Das ist was, und da möchte ich Lanze brechen für die Bedürfnisse der Programmveranstalter, öffentlich-rechtlich und privat, da mal genauer hinzugucken, weil, glaube ich, das ist die Kernfrage, auch über die wir reden. Wir betreiben eine Plattform oder Plattformen, da ist nur linearer Content drauf. So, und wenn das Geschäftsmodell aus Sicht eines Veranstalters für lineares Radio nicht mehr aufgeht, dann haben nicht nur wir als Plattform ein Problem, aber da haben wir auch ein Problem, glaube ich, in der Gesellschaft, weil, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wir haben jetzt, seitdem wir die ganzen Veränderungen haben im Bereich Politik und geopolitische Verwerfungen, kommt immer mehr die Frage auch auf, welche Plattformen oder auch Infrastrukturen sind eigentlich Infrastrukturen, die uns eigentlich für die Zukunft sicherstellen, die verlässlich sind, dass wir die Qualitätsinhalte bekommen, die wir eigentlich haben wollen für die Gesellschaft. Demokratischer Willensbildungsprozess. Und wir merken als Betreiber von TV und von Radioterrestrik, dass das ganz neu bewertet wird. Und man hinterfragt dann oft so, klar, IP hat alles seinen Stellenwert, aber bei den terrestrischen Infrastrukturen, UKW und DAB, das sind so die alten Klassiker, sage ich jetzt mal. Und aber das sind Plattformen, die sind in Deutschland belegen, das sind deutsche Plattform, Netzbetreiber, das ist deutsche Regulierung, da hat man als Regulator, als Staat auch eine Hand drauf. Das ist in Zeiten von digitaler Souveränität, das große, auch wichtige Zauberwort, hat eine neue Relevanz. Das Thema habe ich im letzten Jahr niemals behandeln dürfen, das habe ich immer schon so gesehen, oder wir, aber das kommt jetzt hoch und deswegen, das vielleicht nur das mal zum Ausholen, wir reden hier über eine Infrastruktur, die Terrestrik. Die ist linear und wenn man die stabilisieren und fördern möchte, dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, was brauchen die, die auf dieser Plattform verbreitet werden, die lineare Inhalte verbreiten, von denen wir wollen, dass sie Qualität bieten. Und da muss man hören, auch das klang ja oft an, die brauchen ein Geschäftsmodell. Das muss funktionieren. Und darüber nachzudenken, wie kann man Veranstaltern helfen, an Stellschrauben zu drehen, die Ihnen das Geschäft einfacher machen, also Deregulierung. Das heißt, also wenn Sie mich fragen als Plattformbetreiber, okay, aber bei den Veranstaltern Deregulierung würde ich ganz klar für plädieren.
Vielen Dank, Herr Zilch. Ich habe vorhin schon mitgenommen den, was ist es, 84 Medienstaatsvertrag, die Geschichte damit der Auffindbarkeit, den streichen wir. Was sonst noch?
Naja, ich bin ja jetzt quasi hier, ich kann ja hier so ganz frei sprechen, ich vertrete ja keine Interessen, also insofern keine Unternehmensinteressen, ich vertrete ein privates Interesse, nämlich ich habe in meiner Vergangenheit so gut und gerne mit den deutschen Radiosendern zusammengearbeitet, wobei ich aber immer ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer so ein bisschen auf dieser so Bad Guy sei, nicht wirklich Bad Guy, aber so ein bisschen, naja, Plattform, so Frenemy sagt der Amerikaner, so halb Friend, halb Enemy. Und habe aber so toll mit ihnen zusammengearbeitet und ich kann beide Seiten gut verstehen, kann mich in beide Seiten gut hineinversetzen und ich kann sagen, und ich weiß auch so ein bisschen, glaube ich, was passiert in der Zukunft und mir wird Angst und Bange, wenn ich an den Privatrundfunk in Deutschland denke. Und das hat sehr viel zu tun mit der Struktur, wie es erstmal alles überhaupt, wenn ich Amerikanern erklärt habe, warum wir so eine vollkommen zerfranste, fragmentierte föderale Struktur haben und ich habe denen erklärt, das liegt an Joseph Goebbels, die haben gedacht, ich will die veräppeln. So, ne? Also wie damals mit dem Marshallplan, wie das ganze System irgendwie aufgesetzt wurde und das ist keine, da kann nicht einfach ein Radiosender hingehen und einen anderen Radiosender übernehmen oder die können die nicht einfach kaufen, um irgendwie ein bisschen zu wachsen und Skalierungseffekte mitzunehmen, das geht hier alles nicht. Das versteht niemand. Aber wir werden das Problem haben, dass die Kleinstaaterei und die Schutzzäune und Schutzwelle irgendwann zur Sackgasse oder zum Grab werden können. Weil ich als so ein kleines Unternehmen das nicht aushalte, was in der Digitalisierung über mich hereinbricht. wenn ich mir die Pressemitteilung oder die Nachrichten durchlese, was gerade bei RTL und ProSieben los ist, das sind Milliardenunternehmen. Wir haben sozusagen, da haben wir gar keine Kleinstaaterei, da haben wir quasi einen Duopol und die sind richtig, richtig am Strampeln. Was passiert denn dann mit Radio Regenbogen und Radio Ostseewelle? Also das, da wird etwas entfesselt, worauf sich alle diese Sender vorbereiten müssen. Und die Frage ist, sind sie überhaupt dazu in der Lage? Also kann ich dem überhaupt entgegenstehen? Wenn wir immer, wir reden alle von Big Tech und Big Tech. Warum heißt denn Big Tech Big Tech? Wie wird denn Tech Big? Weil sie Skalierung haben, weil sie für einen riesigen Markt haben sie sozusagen jetzt Refinanzierungspool, müssen aber nur alles einmal herstellen und ein bisschen irgendwo anpassen. Aber so kommt die Skalierung zustande. Wenn ich in Deutschland mit jedem Radiosender, mit dem ich gesprochen habe, und viele sind ja auch hier, waren schon auf der Bühne und kommen noch auf die Bühne, die haben alle tolle Digitalmanager. Die sind alle super. Niemand kann überhaupt sagen so, na, die Radioleute, die haben keine Ahnung vom Internet. Das stimmt nicht. Aber sie müssen alles einzeln bauen. Es gibt überhaupt gar keine Art von Konzentration oder irgendwie, na klar, kann ich in der Regiocast, die machen auch, bauen auch Produkte, die sie auch noch anderen irgendwie mitgeben und RTL auch. Aber im Prinzip, die gelebte Wirklichkeit ist, da sitzt beim Sebastian der Nick und beim Herrn Meyer sitzt da Roger Hoffmann. Das sind alles brillante Radio-Digital-Manager, aber die bauen für jedes Dorf ihre einzelnen Produkte. Und das wird nicht aufgehen in Zukunft. Deswegen muss ich es irgendwie ermöglichen, dass es in irgendeiner Weise Zusammenschlüsse, in irgendeiner, also es fiel beim Sven Tön und bei der Petra Lemke oft, wie gesagt, ich bin kein Jurist, fiel oft das Wort auch Kartellrecht und so weiter. Also ich muss denen überhaupt erlauben, dagegen anzukämpfen. Und das weiß ich gar nicht, ob sie das mit der derzeitigen, in der derzeitigen Form können.
Vielen Dank für die Einschätzung. Herr Holzgräfe, also bei DSA, DMA ändern wir ein bisschen oder was kam vorhin so, auch diese europäischen Vorgaben. Wie sieht die Welt mit dem Blick aus?
Ja, also Sie haben ja jetzt verboten, Partikularinteressen zu vertreten. Deswegen mache ich es ein bisschen größer oder ein bisschen grundsätzlicher. Ich glaube, dass sich die gesamte Digitalbranche eine holistische Gesetzgebung wünschen würde. Wenig Überschneidung, wenig Widersprüche. Ich glaube, viele Player, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber ich glaube, viele Branchenvertreter sind selbst bei der Reform der AVMD sehr vorsichtig und sagen, ob wir das wirklich, diese Büchse der Pandora öffnen wollen. Natürlich hat jeder wahrscheinlich in der Schublade ganz viele Wünsche, wenn sie geöffnet werden. Aber am Ende des Tages ist das auch wieder, glaube ich, eine Gefahr. Wir haben sehr viel neue Gesetzgebung. Wir haben den DSA, der ist noch nicht ganz alt, der ist recht frisch. Wir haben nationale Gesetzgebung. Ich glaube, teilweise würde ich uns allen regulatorisch auch mal eine kleine Atempause wünschen.
Also mehr Kohärenz. Und schon sind wir wieder in Brüssel. Vielen Dank. Ich gucke den Jörg Okro an, weil wir gesagt haben, ich gucke so ein bisschen ein paar Minuten früher rausgehen, damit es das Schlusspanel auch locker hat und wir vielleicht auch eine Viertelstunde früher in die Sonne kommen. Mal gucken. Ich danke Ihnen dreien. Es hat Spaß gemacht. Stefan Zilch, mit dem ich mich so ein bisschen gekabbelt habe, aber um Dinge einfach mal auf den Punkt zu bringen, danke, dass wir das so machen konnten mit allen dreien und vielen Dank, dass ihr da wart.